Ich grüße euch zu einer neuen Folge Artist On Air. Heute mit einer bei OMR Reviews top gerankten B2B-Software, der Zeiterfassungssoftware Clockedu und dem Co-Founder Moritz Hofmann.
Artist On Air, der SaaS-Podcast für den deutschsprachigen Raum. Wertvolle Tipps von erfolgreichen Gründern, Top-Investoren und führenden Industriepartnern, die euch bei der Skalierung eures Unternehmens schnell und unkompliziert weiterhelfen. Zusammengestellt von Janis Bandorski, Julius Göllner und Matthias Ernst.
Ihr kennt Clockedu bestimmt schon aus unseren Werbeeinblendungen aus den letzten Folgen. Jetzt hier der Founder im Podcast, eine SaaS-Lösung für professionelle Zeiterfassung. Clockedu ist ein Paradebeispiel für ein erfolgreiches, vollständig Bootstrap B2B SaaS-Unternehmen, gegründet vor 15 Jahren, aus eigenem Bedarf heraus, zählt es heute über 15.000 Kunden, 35 Mitarbeiter und erwirtschaftet ca. 6 bis 7 Millionen ARR. Moritz gibt uns tiefe Einblicke in die Go-to-Market-Strategie seines Unternehmens, von organischem Wachstum über starke Referral-Momente bis hin zu gezielten Partnerintegrationen mit Buchhaltungstools wie Lexware oder Safdesk. Er spricht auch über Pricing-Entscheidungen, AI im Produkt und warum Customer Support mit echten Menschen bei Clockedu weiterhin richtig gut funktioniert. Ein sehr ehrliches Gespräch über fokussiertes Unternehmertum, was es heißt, an einem Produkt 15 Jahre lang dran zu bleiben und welche Rolle Kultur, Kundenservice und Klarheit über die Zielgruppe für nachhaltigen Erfolg spielen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß in den nächsten 45 Minuten. Moritz, ich freue mich, dass du da bist. Willkommen im Artist on Air Podcast. Wie geht's dir?
Gut, vielen Dank. Danke auf jeden Fall für die Einladung. Ich freue mich, da zu sein.
Wir haben ein paar Runden gebraucht, bis wir zusammengekommen sind, aber jetzt kommt die große Clockedu-Story. Vielleicht fängst du an und erzählst unseren Zuhörern irgendwie in zwei, drei Sätzen grob eingeordnet, was macht eigentlich Clockedu?
Ja, gern. Wir sind ja schon eine ganze Zeit am Markt in B2B-SaaS-Software und wir helfen vor allem Dienstleistern, ihre Zeiten besser abzurechnen, Tätigkeiten zu erfassen und ja, das ganze Paket rund um Zeiterfassung, was Gesetzesanforderungen angeht, machen wir natürlich auch mit.
Okay, ihr sagst, ihr seid die ganze Zeit am Markt. Wie lange ist das ungefähr und vor allem, wie bist du dazu gekommen, eine B2B-Software-Firma zu gründen?
Ich komme selbst aus dem IT-Bereich, habe Informatik studiert mit dem Thomas zusammen, unserem zweiten Gründer. Und ja, so aus dem Studium raus haben wir uns selbstständig gemacht, haben Software programmiert, Webseiten, Online-Shops programmiert und hatten da eigentlich das Problem, dass wir unseren Kunden gegenüber gar nicht so richtig wussten, was wir denn in Rechnung stellen. Hatten irgendwie Zeiten dann erfasst oder auch nicht erfasst und hatten immer das Problem, dass wir nicht genau wussten, wie erklären wir den Kunden jetzt, was wir gemacht haben, wie lange wir gebraucht haben. Und aus diesem Bedarf raus wollten wir ein Tool haben, was uns da möglichst einfach hilft, diese Rechnungen transparenter zu machen und die ganzen Aufwände, die wir haben, den Kunden gegenüber zu erfassen. Und ja, weil wir selber Informatiker waren und dachten, Mensch, das können wir doch viel besser als alles, was damals auf dem Markt war, haben wir dann 2010, 2011 schon Clockedu programmiert, die erste Version, relativ rudimentär, so auf Projektzeiterfassung basiert. Damals gab es einfach noch sehr, sehr wenig SaaS-Tools generell und alles, was so in diesem Bereich Zeiterfassung war, war sehr, sehr altbacken und ja, so auf Personalwesen fokussiert. Und da wollten wir ein schlankes Tool haben, was auch rein online funktioniert. Und ja, haben damals schon eine SaaS-Software eben zur Zeiterfassung selbst programmiert.
Ja, wo hast du studiert?
In Dortmund haben wir beide studiert.
Dortmund, okay. Ihr sitzt jetzt in Unna. Ich habe selber in Paderborn studiert, deswegen frage ich. Ich komme ja aus Düsseldorf, das heißt, ich bin oft bei euch vorbeigefahren, auf dem Weg nach Paderborn raus, aber Dortmund ist natürlich noch näher. Verstanden. Okay, das heißt, ihr habt angefangen, eigentlich aus einem eigenen Need heraus, ja, aus einem Problem, was ihr selber hattet, irgendwie eine Lösung zu bauen und habt ihr dann verkauft. Vielleicht noch zum Hintergrund, irgendwie, was ist die Namensentstehungsgeschichte von Clockedu? Wofür steht das?
Ja, genau. Also erstmal der eigene Need war da. Wir haben dann relativ schnell halt erkannt, dass wir das vielleicht auch verkaufen können, andere brauchen können und brauchten genau dann einen Namen dazu. Wollten eben auf jeden Fall diese Zeiterfassung mit drin haben oder Zeit, deshalb die Clock da drin. Mhm. Und ja, daraus ist das Ganze dann entstanden. Wir haben lange gemerkt oder immer wieder gemerkt, dass die Aussprache gar nicht so einfach ist. Haben uns auch vom Branding her mit dem Logo dann versucht, das so ein bisschen gerade zu rücken. Es hat nie funktioniert. Also wir hören bei den Kunden alles Mögliche von Clockodo über Clockodo bis, ja, wir haben uns auf jeden Fall jetzt auf Clockodo geeinigt und versuchen das auch mit dem Doppelpunkt im Logo ein bisschen klar zu machen. Aber wie gesagt, da gibt es alle möglichen Varianten.
Okay, aber es war tatsächlich erstmal nur eine Abrundung von Clock und hat jetzt nichts mit dem englischen To-Do oder so, weil könnte man ja sagen, Zeit und tun und das,
was ist ich tatsächlich tue in der erst Zeit. Später so ein bisschen in den Fokus gerückt, aber wenn wir ehrlich sind, kam da hauptsächlich die Zeit damals mit rein.
Okay, aber dann merken wir uns das so. Ja? Also jetzt ist Clockado und es ist Zeit und weißt du, ihr macht ein Zeiterfassungstool. Webbasiert gestartet, jetzt halt irgendwie, glaube ich, komplett auf allen Plattformen, kannst du Mobile irgendwie und Web aufnehmen, damit einfach jeder seine Zeit registrieren kann. Wer sind denn eure typischen Kunden? Sind es eher irgendwelche Freelancer, also Kleinbetriebe, oder sind das größere Agenturen, die dann Projekte Zeit erfassen? Wie sieht euer typischer Kunde aus?
Genau solch. Also wir sind da auf die professionellen Dienstleister fokussiert. Das heißt, alle, die Agenturen, IT-Beratungen und die eben so ein bisschen projektbasiert arbeiten oder tätigkeitsbasiert arbeiten und ihre Zeit noch irgendwo detaillierter erfassen wollen. Das heißt, auch Kanzleien, Ingenieure, Architekten, also alle, die in diesem Bereich arbeiten und da Zeiten haben, die sie auch einfach dem Kunden gegenüber dann darstellen wollen. Von der Größe hattest du gerade gefragt. Ja, wir haben auch viele Freelancer, damit sind wir auch gestartet. Im Grunde damals, als wir zu zweit waren, das war da unser Seed-Spot, wo wir gesagt haben, okay, da kennen wir uns gut aus. Wir sind mittlerweile selbst gewachsen. Wir sind jetzt 35 Mitarbeiter und das ist auch so das, wo wir uns jetzt aktuell darauf fokussieren. Das ist alles so ab 5 bis 50 Mitarbeitern, Agenturen, Beratungen. Das ist das, wo wir richtig gut sind, wo wir uns gut auskennen, wo es perfekt funktioniert.
Okay. Vielleicht, was ja hier die meisten Leute interessiert, sind also Go-to-Market-Motions. Ja, also wie habt ihr es geschafft damals? Und wie schafft ihr es heute? Ja? Wie hat sich das entwickelt? Also wie seid ihr so an eure ersten Kunden gekommen? Wie habt ihr gesagt, okay, jetzt haben wir es gelöst. Das ist besser als andere. Wie habt ihr diese Story rausgekriegt? Und dann jetzt über 15 Jahre hat sich die Story ja wahrscheinlich entwickelt. Was ist sozusagen eure Go-to-Market-Story von erster Pitch zu jetzt optimierter Pitch?
Ja, also damals haben wir tatsächlich sehr, sehr langsam angefangen. Wir sind komplett bootstrapped seit Anfang an und hatten damals natürlich auch sehr, sehr wenig Marketingbudget, bis gar keins. Haben das Produkt eben aus dem eigenen Need entwickelt und ein bisschen was an Werbung gemacht. Anfangs viel Suchmaschinenoptimierung, SEO-Arbeit gemacht, was auch recht gut funktioniert hat. Also wir waren lange auch in diesem Zeiterfassungsbereich einfach vorne dabei, haben dadurch weltweit eigentlich auch Kunden eingesammelt. Dabei zu zweit gedacht, naja, so ein Tool können wir auch locker auf der ganzen Welt vertreiben, deswegen das auch direkt englischsprachig umgesetzt. Haben dann irgendwann gemerkt, dass man sich in so einem kleinen Team dann doch etwas mehr fokussieren soll, sind stärker in diesen deutschsprachigen Raum gegangen. Also Dachraum ist ganz klarer Fokus bei uns. Und die ersten Kunden kamen tatsächlich aber aus über Google, aus Forenbeiträgen oder wo wir es einfach so ein bisschen publik gemacht haben. Das war auch sehr lange relativ wenig. Also wir haben uns über die ersten 10 Kunden natürlich sehr gefreut, dann 20, 30 und waren da gar nicht so hinterher, weil wir eben auch unser eigentliches Tagesgeschäft noch sehr lange auch betrieben haben. Haben dann aber sehr stark auch über Empfehlungen von Bestandskunden einfach neue Kunden gewonnen. Das läuft auch immer noch sehr, sehr gut. Also wir haben eine super Weiterempfehlungsquote. Und was relativ schnell dann auch mit Einstieg waren, unsere Partner, über die wir das dann auch mit bekannt machen. Also wir haben zu allen großen Rechnungsanwendungen, Buchhaltungslösungen wie Safdesk, Lexware, Schnittstellen und darüber kommen viele Kunden zu uns, die die Rechnungsanwendung schon nutzen und dann sagen, Mensch, jetzt brauche ich auch eine Zeiterfassung und dann eben schauen, was da gut mit funktioniert.
Okay, also am Anfang tatsächlich einfach ein bisschen ausprobiert. Unfokussiert weltweit Kunden eingesammelt, dann gemerkt, okay, lass mal auf Dach fokussieren und das ein bisschen spezieller angehen und jetzt aktuell ist einfach viel Product-Led Growth oder halt Referral von bestehenden Kunden, was natürlich super ist und dann Partner-Sales oder zumindest Partner-Intros über die großen Accounting-Plattformen, verstehe ich. Ist beides super spannend. Was die Kundenseite angeht, geht ihr da spezifisch rein? Gibt ihr denen irgendwelche Benefits? Supportet ihr den Prozess? Irgendwie leitet ihr das an? Oder ne, wenn man das so erkennt, irgendwie meine Kunden empfehlen mich weiter, die sind anscheinend happy und darüber kommen neue Kunden rein, dann kann man sich ja wahrscheinlich da ein paar Gedanken machen, wie man das noch optimieren kann.
Genau. Wir haben schon relativ lange ein Partnerprogramm, erst relativ rudimentär, wo wir denen freie Monate geschenkt haben oder ähnliches, mittlerweile eben etwas organisierter, wo wir das unterstützen, wobei sehr, sehr viele Kunden das auch einfach aus eigenem Interesse machen. Also wir geben denen natürlich die Möglichkeit mit, da auch ein bisschen mitzuverdienen, aber die meisten machen das einfach, weil sie davon überzeugt sind. Viele, die das auch ihren Kunden weitergeben, also gerade so eine Agentur, die dann mit ihren Kunden spricht und oder vielleicht auch einfach diese Berichte dann rausschickt und die Kunden merken, Mensch, das funktioniert ja plötzlich viel besser, als wir es vorher hatten. Jetzt sehe ich endlich mal, was ihr wirklich da an Zeiten benutzt habt, wo eure Stunden reingeflossen sind. Und dadurch kommen die oft ins Gespräch und vermitteln uns dann auch weiter.
Also steht das auch drauf? Also habt ihr irgendwo ein Clockedo-Logo dann, Clockedo-Logo irgendwie auf so einer Zeiterfassung von der Agentur?
Jein, also das lässt sich auch ändern. Bei dem Free-Account bei uns, da ist es immer mit drin. Ansonsten bei den Bezahlten haben wir es bewusst auch rausgelassen, weil manche Kunden das einfach nicht wollen. Aber allein dadurch, dass dann plötzlich ein neuer Bericht da ist oder sowas, kommen die auch einfach ins Gespräch und fragen ins Gespräch, womit die das gemacht haben.
Sind ja die klassischen irgendwie Product-Like-Growth-Cases, irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie Dropbox oder WeTransfer oder was du so hast, es ist ja immer irgendwie, ein Mensch nutzt es, aber er benutzt es eigentlich, um mit anderen Leuten irgendwas zu teilen, zu kommunizieren und die müssen dann automatisch sich damit auseinandersetzen. Ja, und so erzählt die Story ja dann von alleine weiter. Genau. Und, okay, in einem Free-Modell ist es auch, aber du sagst halt einfach dadurch, dass die Prozesse verbessern, kommt das Thema halt auf. Finde ich gut. Ja, ist natürlich gut. Jetzt neben sozusagen Aufmerksamkeit auf euer Produkt kriegen, jetzt reden die Kunden drüber, entscheiden sie sich auch anscheinend häufig für euch. Viel davon ist ja wahrscheinlich Produktqualität und das andere halt Pricing. Gerade hier im Dachraum wird ja immer viel verglichen, was ist wie teuer. Wie seid ihr an das Thema Pricing rangegangen? Jetzt vielleicht aus eurer Erfahrung, aber halt auch mal jetzt für andere Gründer, die gerade über Pricing nachdenken, ist ein sehr heißes Thema gewesen im letzten Jahr, wahrscheinlich auch dieses Jahr. Was ist da so aktuell dein Gedanke? Wie näherst du dich dem Thema? Was ist das optimale Pricing für eine B2B-Software?
Ja, also wir haben das ganz am Anfang, sind wir sehr vorsichtig rangegangen, haben einen relativ niedrigen Preis gewählt, um erstmal in den Markt reinzukommen. Hatten dann sehr, sehr lange auch Angst, eigentlich den Preis zu erhöhen, obwohl wir das Produkt sehr stark ausgebaut haben, immer viel Zeit reingesteckt, Features zu entwickelt, dann irgendwann für die Neukunden auch ein bisschen den Preis angezogen. Aber immer darauf geachtet, das auch irgendwo usage-basiert zu machen, was bei uns natürlich relativ einfach ist, weil wir das nach Anzahl der Mitarbeiter einfach machen. Aber ich glaube, das ist total wichtig, dass man das, also diesen Einstieg erstmal möglichst gering hält, gerade für so kleinere Teams, dass die nicht direkt so einen Riesenvertrag abschließen müssen. Wir haben auch schon immer, und das wollen wir so beibehalten, Monatsverträge. Das heißt, man hat da eine ganz, ganz kleine Hürde, überhaupt mit zu starten. Und ich glaube, das ist gerade bei so einem Tool, wo man auch, ja, wenn die erstmal dabei sind, eben eine lange Nutzung hat, super wichtig, dass sie möglichst leicht reinkommen, leicht starten können und das ist dann irgendwo auch wichtiger, als da jetzt Einrichtungsgebühr oder Ähnliches zu bekommen von den Kunden. Ansonsten, was wir festgestellt haben, dass die Kunden, die wirklich begeistert sind, auch vor Preiserhöhungen, solange sie irgendwo gerechtfertigt sind, nicht völlig von überfordert sind. Da hatten wir lange Angst vor, gerade die Bestandskunden irgendwo auch nachzuziehen und haben uns immer ein bisschen gedrückt. Aber wenn wir es mal gemacht haben, dann stieß das auch eigentlich immer auf Verständnis, solange man natürlich irgendwo im Rahmen bleibt.
Ja, ist ja aktuell, glaube ich, eine ganz, ganz gängige Variante ist ja, ans Produkt AI dran schreiben und den Preis dann um 30% anpassen. Das höre ich und sehe ich an der einen oder anderen Stelle. Ist das ein Thema bei euch, wie sich das Produkt verändert? Also kommen wir vielleicht nochmal separat drauf zu. Also AI ist natürlich ein riesen Gamechanger jetzt in der Entwicklung von Software, vielleicht auch in den Capabilities, die man dem Kunden dann anbieten kann. Nutzt ihr AI intern, nutzt ihr AI im Produkt?
Beides tatsächlich, also intern schon länger, also seit einem guten Jahr, anderthalb Jahren jetzt, hat einige Prozesse beschleunigt, wie bei allen Firmen wahrscheinlich auch, kam so ein bisschen die Ernüchterung, dass man trotzdem noch arbeiten muss und nicht alles jetzt von alleine geht, aber es beschleunigt natürlich einige Sachen, also gerade auch bei den Entwicklern, da ist das mittlerweile einfach Alltagsgeschäft, die das jetzt mitbenutzen. Im Produkt sind wir so ein bisschen...
Lass mich da mal kurz reingehen, welche Tools benutzt ihr konkret?
Ich bin selbst leider aus der Softwareentwicklung ein bisschen raus, habe viele andere organisatorische Themen jetzt übernommen, von daher bitte nicht zu sehr drauf festnageln, aber Claude Code ist auf jeden Fall im Einsatz und Copilot von GitHub wird da auch viel benutzt. Und also wir probieren auch sehr, sehr viel aus. Die Entwickler sind auch sehr offen für, einfach mal durchzuprobieren und haben da auch relativ gute Erfahrungen gemacht bisher.
Okay.
Ansonsten hattest du gerade nach dem Produkt gefragt. Ja, das sieht man sehr viel, dass da irgendwo AI dran geschrieben wird, Preiserhöhung. Und wir haben selber die Erfahrung gemacht, dass es oft dann irgendwelche Features sind, die eigentlich niemand braucht. Also bei vielen Tools, die wir benutzen, die können zwar jetzt irgendwas mit AI, aber man braucht es eigentlich gar nicht. Und das wollen wir gar nicht machen. Also da denken wir, okay, wenn wir AI einbauen oder dem Kunden das zur Verfügung stellen, dann muss er auch irgendeinen Mehrwert bieten. Und da sind wir auch in der Entwicklung gerade dran, probieren da einige Sachen aus und werden da mit Sicherheit jetzt dieses Jahr auch das eine oder andere nette Feature noch liefern. Wollen das aber auf jeden Fall so machen, dass es auch irgendeinen Mehrwert bietet und
ich wahrscheinlich dann
nicht einfach nur als Preiserhöhungsinstrument dient.
Nee, aber mal inhaltlich reingegangen, wenn man halt eine Zeiterfassung hat, dann könnte man sich ja vorstellen, dass da irgendwie ein sehr, sehr gutes automatisches Reporting irgendwie hinten dran kommt, irgendwie mit irgendwelche monatlichen Hinweise, was hat sich verändert in deinem Verhalten oder wo hast du am meisten abgerechnet, welche Kunden sind deine besten Einkunftsquellen, keine Ahnung, also einfach basierend auf deinen, jetzt wenn ich das Tool irgendwie 1, 2, 3 Jahre nutze, dann gibt es ja auch eine ganze Menge Daten und wahrscheinlich auch eine ganze Menge Insights, die man da rausholen kann. Und das kann man sich selber angucken, aber wenn man da eine AI rüberlaufen lässt, dann geht das ja wahrscheinlich relativ schnell.
Genau, also da überlegen oder entwickeln wir gerade auch in die Richtung. Ansonsten, was auch sehr spannend ist, wo wir eigentlich schon immer drauf gucken, dass die Erfassung selbst möglichst einfach und neutral ist, dass man da möglichst wenig Zeit einfach reinsteckt. Das haben wir schon immer sehr gut hinbekommen, dass die Leute möglichst wenig Zeit mit der Zeiterfassung an sich verbringen, sondern das eben für ihre Kernaufgaben benutzen können. Und da kann AI natürlich in Zukunft auch noch deutlich unterstützen.
Wie läuft das eigentlich konkret? Also muss ich aktiv was machen oder trackt das Tool irgendwelche Programme, die ich nutze oder also erfasst es sozusagen automatisch im Hintergrund, was ich tue?
Ja, du musst aktiv was machen. Wir haben so ein kleines Widget, was auf allen Geräten, also sowohl am Desktop-PC als auch wenn du unterwegs bist, auf dem Smartphone läuft, wo du einfach auswählst, was du gerade tust. Das geht mit 1, 2 Klicks relativ einfach. Wählst den Kunden aus, das Projekt aus, schreibst die Tätigkeit dazu und startest einfach die Stoppuhr darauf, also live während der Tätigkeit. Automatische Erfassung jetzt von Fenstern, haben wir auch immer wieder drüber nachgedacht, vielleicht kommt das auch nochmal, aber zum einen wollen das viele Kunden auch einfach gar nicht, weil man, ich meine, du kennst das selber, man switcht immer hin und her zwischen verschiedenen Fenstern und Programmen, macht vielleicht auch Sachen, die dann nicht unbedingt direkt da irgendwo erfasst werden sollen oder sowas. Von daher haben wir diesen manuellen Schritt zumindest noch da drin, was aber so wenig Zeit irgendwo in Anspruch nimmt und dafür aber eine viel genaueren Bericht hinterher liefert, dass das ziemlich gut so funktioniert.
Ja, ich bin da wahrscheinlich einfach schlecht. Also ich kenne es eigentlich nur vom Laufen. Also wenn ich Strava nutze beim Laufen, dann starte ich das halt ganz oft, aber ich mache es halt auch ganz oft nie aus. Und dann halt irgendwie 2 Tage später bin ich dann 235 Kilometer gelaufen, davon 230 im Auto. irgendwie ist alles Käse. So, da hätte ich halt einfach Angst vor, wenn sozusagen, aber wahrscheinlich, wenn du darauf angewiesen bist, dann achtest du halt einfach sehr, sehr
genau, drauf, also zum einen kommt da noch eine Warnmeldung, wenn du jetzt wirklich das durchlaufen lässt. Andersrum hängt natürlich auch das Arbeitszeitkonto der Mitarbeiter dran, die Überstunden und so weiter. Und daher ist da schon besserer Fokus drauf. Also ja. Das Besondere bei uns ist auch, dass das in einem Tool funktioniert, also sowohl deine gesetzlichen Arbeitszeiten, die rechtlichen, als auch diese Projektzeiten. Und auf dieses Stundenkonto, da achtest du ja viel mehr drauf und dadurch sind dann auch die Projektzeiten relativ schnell gerade gezogen.
Ja, okay. Da habe ich wahrscheinlich einfach nie in so Jobs gearbeitet, wo ich meine Zeit irgendwie gesetzlich erfassen musste. Aber das ist total fein. Nee, also was ich jetzt gesehen habe, weil du meintest, so Erfassung einfacher machen in vielen Tools. Neulich einen Founder interviewt, der macht halt, der hat eine Recruiting-Software gebaut, die halt eigentlich komplett Voice-to-Recruiting funktioniert, ja, wo du halt einfach sozusagen einfach sagst, wen du suchst und welche Profile und was dir an den Leuten gefällt, also du sprichst einfach und daraus wird dann quasi eine Suche generiert und irgendwie, da habe ich gerade drüber nachgedacht, ob das bei euch vielleicht auch weniger Friction wäre, wenn ich einfach auf den Knopf drücke und sage, so, ich bin jetzt fertig, Projekt XY, kannst du abschließen und dann macht man weiter, statt irgendwas zu klicken und auszuwählen und Text reinzuschreiben.
Genau, also genau in diesem Bereich sind wir gerade dran, Projekte zu überlegen, zu planen. Und ich denke, also in diese Richtung wird es auch gehen in den nächsten Jahren, dass man da möglichst wenig wirklich noch manuell machen muss, sondern ja, vielleicht per Sprache, vielleicht auch automatischer. Also da müssen wir mal schauen, wie sich das Ganze entwickelt und was da wirklich möglich ist. Ich glaube, dass ja wie in vielen Bereichen, dass man diese AI-Möglichkeiten jetzt mal austesten muss, was wirklich auch Mehrwert bringt und was nicht nur dann irgendwie schön aussieht.
Ja, okay. Und wie viel Sorgen machst du dir, dass Zeiterfassung sozusagen irgendwie zu einem Feature von einem größeren Modell wird?
Haben wir tatsächlich immer mal wieder. Das ist natürlich irgendwas, wo man sagt, okay, da könnten auch die ganz Großen ran. Aber letztendlich sind wir da relativ guter Dinge, weil es einfach auch im deutschen oder im europäischen Markt so viele Eigenheiten gibt. Also gerade wenn es jetzt an die rechtlichen Rahmenbedingungen geht, dass man das zum einen gar nicht unbedingt so einem großen US-Konzern anvertrauen möchte, andersrum die auch gar nicht so ganz das Interesse daran haben, das so kleinteilig zu machen. Also natürlich können die irgendwo so eine Projektzeiterfassung relativ schnell machen. Microsoft Teams zum Beispiel hat auch irgendwas mit Arbeitszeiterfassung mal eingebaut, aber das ist dann in der Regel so rudimentär, dass die da wirklich drauf angewiesen sind, die irgendwo ihren Arbeitsalltag mit ihren Mitarbeitern, mit ihren Kunden damit abbilden wollen, dass die da einfach bessere, spezialisiertere Lösungen auch brauchen. Okay. Andersrum, was die angeht, natürlich auch immer dieses Datenschutzthema. Also die Daten, die bei uns reinfließen, sind sehr sensibel und das ist vielen Kunden einfach wichtig und dann letztendlich auch wichtiger, dass das gut geregelt ist, als dass sie da 50 oder 200 Euro im Monat zahlen.
Ja, anscheinend sind die auch happy, weil also der Punkt, wo ich so richtig auf euch aufmerksam geworden bin, war halt irgendwie, glaube ich, von unseren Kollegen von OMA Reviews. Die schauen sich ja auch immer Software an, beziehungsweise lassen die von Kunden anschauen und bewerten. Und da gab es dann so eine Top 50 oder Top 100 Liste, ja, von allen deutschen oder DACH irgendwie Softwarefirmen. Und da wart ihr auch ganz oben mit dabei. Und nicht nur ihr, sondern auch euer Mitbewerber Clockin. Da habe ich mir auch gedacht, so, okay, jetzt hier Top 20 und dann zwei deutsche Zeiterfassungsfirmen. Was ist denn da los? Also warum machen die so einen guten Job, dass die Kunden so happy sind? Aber es scheint ja irgendwas gut zu laufen bei euch. Hast du da eine Hypothese, was zu dieser hohen Kundenzufriedenheit führt?
Ja, auf jeden Fall. Also das Thema ist auch dieses Jahr tatsächlich wieder sehr weit oben bei uns. Also wir sind auch bei OMR Reviews, das darf ich euch schon verraten, in der Top 100 Liste wieder relativ weit oben vertreten. Ja, wieso wir dann einen guten Job machen oder wieso die so zufrieden sind? Also zum einen hören wir einfach sehr, sehr viel auf die Kunden. Wir entwickeln das Tool so weiter, wie die das brauchen. Wir stecken da viel Zeit dran zu verstehen, was die einfach brauchen, wie die das weiterentwickeln wollen. Und wir legen schon, ja, eigentlich seit Anfang an viel Wert darauf, einen super Kundenservice zu machen, weil wir uns damit auch einfach von diesen großen Playern abheben wollen. Also das heißt, die Kunden können, wenn sie ein Problem haben, bei uns anrufen. Die sprechen auch mit echten Menschen. Also ganz im Gegensatz zu diesen ganzen KI-Chat-Robotern oder Telefonrobotern, die du wahrscheinlich auch kennst, wo man ja irgendwann dann doch immer verzweifelt, setzen wir einfach darauf, dass man bei uns eben mit Leuten sprechen kann. Du kannst einen Termin mit unserem Support machen, wo das ganze Tool eingerichtet wird. Wenn es irgendwie Probleme mit der Abrechnung gibt oder so, dann kriegt man auch sofort jemanden dran. Und ich glaube, das bringt einfach irre viel Zufriedenheit bei den Kunden.
Ist so, also heute mehr als je, ne? Also das glaube ich auch. Also wie frustrierend das ist, wenn man halt, sage ich jetzt mal, sich mit einem Problem wirklich auseinandersetzt und auch versucht, eine Lösung zu finden selber und sich mal so eine Website anschaut, ja, und dann nicht weiterkommt, dann will man halt nicht bei einem AI-Bot auf Level 1 anfangen, der einem erstmal erklärt, so, du kannst ja hier nachgucken und da nachgucken, weil das ist so, manchmal ist es halt wirklich für den dümmsten Kunden gebaut, ja, und das ist, glaube ich, auch okay, weil den willst du vielleicht dann auch einfach nicht am Telefon haben, das verstehe ich, ne, aber irgendwie gibt es diese Differenzierung nicht, so, ich habe mich damit jetzt eine halbe Stunde auseinandergesetzt und jetzt brauche ich wirklich Hilfe. Ja. Und das ist dann halt mega frustrierend, finde ich. Also glaube ich, ein Riesenargument. Also wenn man da dann wirklich Leute erreicht, die einem helfen, war immer schon gut. Ja, und ist, glaube ich, jetzt gerade noch viel, viel besser. Wird es wahrscheinlich auch irgendwann irgendwelche Labels geben, ja, wo man sagt, so irgendwie hier ist Tech Help und hier ist Human Help. Ja, und vielleicht auch irgendwelche Pläne und Differenzierungen, dass man dafür dann extra zahlt oder auch nicht, oder dass man sich vorher qualifizieren muss. Aber da, ich glaube, so geht es jetzt nicht weiter, weil gerade ist halt einfach nicht hilfreich. Gerade ist einfach nur, du kriegst schneller viel schlechte Hilfe. Aber das hilft ja keinem.
Also manchmal bringt es ja auch was, wie du sagst, bei diesen ganz einfachen Fällen, wo man nur irgendeinen Link sucht oder irgendeine kleine Einstellung oder sowas. Aber wie oft diese Helpdesk mir da schon irgendwas hin halluziniert haben, wo ich dann hinterher doch nicht weiterkam. Und genau das wollen wir eben gar nicht haben, sondern natürlich lassen wir uns da auch ein bisschen von der AI unterstützen, aber das im Hintergrund, das kriegt der Kunde gar nicht unbedingt mit. Und für diese einfachen Fälle ist natürlich auch immer hilfreich, wenn man da so eine Unterstützung hat, aber sobald es ein bisschen komplexer wird und ja, man vielleicht auch erstmal dieses Problem wirklich verstehen muss, was der Kunde da eigentlich machen will, ist total hilfreich, wenn man da gut geschulte Leute sitzen hat, die dann weiterhelfen.
Ja, aber jetzt seid ihr auch 15 Jahre am Markt, fully bootstrapped, da ist man typischerweise sehr nah am Kunden dran, ja, also weil man einfach ja auch an dem Umsatz dann interessiert ist und den auch braucht, um zu überleben. Jetzt sagst du, ihr habt 35 Mitarbeiter, vielleicht kannst du mir noch ein bisschen mehr Einordnung geben, wo ihr so auf den Financials steht, irgendwie werden ja wahrscheinlich ein paar Millionen ARR dann jetzt auch sein.
Genau, ja, müssen wir auch haben, damit wir die Mitarbeiter eben bezahlen können. Wie gesagt, wir sind da fully bootstrapped, haben immer schon einfach darauf geachtet, dass wir nur so viel ausgeben, wie wir auch wirklich haben. Und das tat einfach gut, da kann man gut mit schlafen. Und genau, wir sind jetzt so bei 6 bis 7 Millionen ARR, also ganz ordentliche Zahl, auch gerade im Zeiterfassungsmarkt sind wir da schon weit oben mit dabei und wachsen sehr gesund weiter. Also wie du sagst, jetzt auch bei OMR Review sieht man es ja ganz gut, dass das Thema einfach auch irgendwo gehypt ist, dass da viel Nachfrage nach ist und von daher...
Wie viele Kunden hat man da? Also das ist ja einfach, oder was ist so euer durchschnittlicher Kundenauftrag, Kundenvertrag?
Insgesamt haben wir jetzt so um die 15.000 Kunden, da sind viele kleinere auch dabei, ist sehr bunt gemischt, eben von Einzelunternehmern, von Selbstständigen über Kleinstfirmen, der Sweet Spot sind eben diese Agenturen, Beratungen, so zwischen 3 und 30 Mitarbeitern und dann haben wir einige noch darüber, also auch ein paar deutlich größere noch.
Okay. Finde ich gut. Das ist so eine super Einordnung und ist auch, ja, auf jeden Fall ein Glückwunsch. Ich glaube, wenn man fully bootstrapped auf so ein Level kommt, wie mit zwei Mann, da genau wie du sagst, ja, da kann man A, gut schlafen, ja, weil man, das hat man dann selber aufgebaut und da hat man auch was, wo man wirklich drauf gucken kann. Und wenn du sagst, ihr wachst da gesund weiter, dann ist das doch eine super Story. Wenn wir über Stories reden, so ein Kapitel hier, was wir immer haben, so ein bisschen auch Fuck-Ups. Ja, 15 Jahre ist ja auch eine Zeit, kannst du zurückgucken. Die Idee ist ja mal ein bisschen was so rauszuziehen für die anderen. Wenn du überlegst in der Zeit bei Clockadoo, was war so einer deiner größten Fuck-Ups, an die du dich erinnerst? Also Sachen, die du auf jeden Fall anders machen würdest, wenn du nochmal die Chance hättest?
Ganz klar mich schneller auf das Produkt fokussieren. Also ich hatte ja anfangs schon gesagt, dass wir das aus dem eigenen Need raus, aus dieser Softwareentwicklung heraus entwickelt haben. Wir haben lange dann einfach noch weiter Software im Kundenauftrag entwickelt und Clockadoo so nebenher laufen lassen. Haben dann auch immer bessere, größere Aufträge bekommen und dann da weitergemacht und natürlich irgendwo schnelles Geld verdient, aber Clockadoo einfach so ein bisschen vernachlässigt. Das haben wir 2017 dann geändert, wo wir alles andere einfach abgestoßen haben und gesagt haben, jetzt konzentrieren wir uns voll darauf.
Und sag mal, also was war der ausschlaggebende Punkt? Weil das ist ja ganz oft bei Bootstrap-Stories, du hast ein Service-Business, ja, du implementierst irgendwas im Auftrag irgendwie für den Kunden, damit verdienst du deinen Daily Income und baust dann nebenbei irgendwie eine Software. Und irgendwann wird die Software dann auf einmal so gut und so wichtig, dass du sagst, ich mache jetzt nur noch die Software. Also die Story, das habe ich jetzt wirklich schon häufig gehört. Die Frage ist ja, wann ist dieser Punkt, was ist da passiert, dass sie gesagt hat, okay, jetzt all in auf das Softwareprodukt?
Letztendlich war es irgendwo die Sicherheit, die wir brauchten, dass wir davon auch leben können und das Unternehmen finanzieren können. Wir hatten die ersten Jahre eben sehr, sehr wenig Umsatz. Das baut sich natürlich langsam alles auf. Und da kam man an den Punkt, wo, ja, man kann irgendwo sagen, glücklicherweise, wir ein oder zwei Mitarbeiter sind da gegangen, die haben sich was anderes gesucht und dadurch waren wir dann plötzlich ein bisschen kleiner und brauchten auch einfach weniger Umsatz und gleichzeitig ist Clockadoo eben auch gewachsen, sodass wir sagen konnten, okay, das funktioniert jetzt, auch wenn das jetzt vielleicht ein, zwei harte Jahre werden, brauchen wir da jetzt auch kein Fremdkapital, können eben die anderen Aufträge einfach sein lassen und uns voll drauf konzentrieren. Das hat sich auch direkt bemerkbar gemacht. Also gerade in den ersten Jahren sind wir da auch um über 100% gewachsen, dann, wo wir uns voll drauf konzentriert haben eben auch viel mehr Features entwickeln können, haben die Kunden besser bedienen können. Und also das war eine super Entscheidung, die wir so nachträglich vielleicht auch hätten früher treffen sollen und da vielleicht ein bisschen mutiger hätten sein können. Aber es lässt sich rückblickend natürlich mal leicht sagen.
Ja, das ist so. klar, ich meine, dann, wenn es dann hinterher funktioniert, dann hätte man vielleicht auch vorher Geld aufnehmen können, ne? Und wie viel wäre ich schneller mag, dann gäbe es vielleicht weniger Wettbewerb, bla, bla, bla. Aber das ist ja, also okay, in Hindsight, mit dem, was du jetzt erlebt hast, sagst du, okay, früher Fokus aufs Produkt, ja, das hätte die Geschichte beschleunigt.
Ja, auf jeden Fall. Also gerade weil da auch ja insgesamt der Wettbewerb nicht so stark war. Also mittlerweile schießen so Zeiterfassungsprodukte gefühlt ständig neu aus dem Boden und ich glaube, wir haben da ein ganz gutes Standing, dadurch, dass wir auch schon so lange dabei sind, das Produkt sehr ausgereift ist. Aber da früher noch mehr Gas zu geben, wäre natürlich auch schön gewesen.
Okay. Und gab es einen Moment, wo ihr beinahe gesagt hättet, okay, wir schmeißen es hin, das wird nichts oder da können wir uns auf keinen Fall drauf konzentrieren?
Ehrlich gesagt nicht. Also wir waren relativ schnell da von dem Produkt, sowohl also wir selbst überzeugt, als auch von den Kunden haben wir gemerkt, dass es einfach gut ankommt. Auch die ersten 10, 20, 30, 100 Kunden waren da sehr begeistert direkt, wo wir gemerkt haben, okay, das ist das Richtige, das können wir auch tatsächlich gut. Wir waren in diesem Agenturbusiness nie so wirklich glücklich, weil wir jetzt, ja, sind beides Informatiker, nicht so die Verkäufer, sondern diese Produktentwicklung ist eigentlich genau das, wo wir uns wohlfühlen, was wir super können. Und von daher, nee, da haben wir nie drüber nachgedacht, das anzustampfen.
Mhm. Jetzt hast du eben schon gesagt, irgendwie, du bist zwar Informatiker, aber du bist gar nicht mehr so in der Day-to-Day-Entwicklung drin. Da habt ihr jetzt ein Team aufgebaut. Vielleicht gehen wir auf deine Rolle als Founder ein, über 15 Jahre. Wie hat sich diese Rolle entwickelt und was sind da deine Key Learnings? Ja? Was war gut an dieser Entwicklung? Worauf würdest du anderen Foundern empfehlen, irgendwie an bestimmten Milestones mal Acht zu geben?
Ja, wahrscheinlich, wie das bei allen Foundern so ist, hänge ich trotzdem noch sehr, sehr stark bei vielen Sachen mit drin. Man möchte da nicht so richtig loslassen. Und also angefangen, wie schon gesagt, als ja, Programmierer einer von zwei, wie man weiß, Informatiker oder sind es immer noch, haben die ersten Versionen eben programmiert, dann irgendwann auch Programmierer mit dazugeholt, waren sehr, sehr lange eine reine IT-Firma, sag ich mal. Haben auch erst 2017 dann die ersten Nicht-Programmierer mit an Bord geholt. Bis dahin haben wir auch mehr oder weniger alles gemacht. Also jeder musste mal Support-Tickets beantworten und war da direkt im Kundenkontakt, was irgendwo auch ganz gut tat, weil man dann eben wirklich sehr, sehr nah dran ist. Das hat sich natürlich mittlerweile ganz stark geändert. Jetzt mit 35 Mitarbeitern haben wir uns das auch unter uns beiden Foundern aufgeteilt. Der Thomas hat diese ganze Produktentwicklung, die Entwickler unter sich. Und im Grunde mache ich ja sehr viele andere Themen wie Marketing, die Plattform selber, das ist die Cloud-Infrastruktur, die liegt historisch bedingt noch bei mir und ansonsten eben sehr viel Organisatorisches, was bei so einer Größenordnung jetzt einfach anfällt. Und ja, ich glaube, da ist es also für andere Founder wichtig, irgendwo auch zu sagen, okay, ich übertrage jetzt diese Verantwortung an andere Leute, an neue Mitarbeiter und lasse da auch einfach mal ein bisschen los und hänge mich nicht in jede Kleinigkeit mit rein, weil das funktioniert irgendwann einfach nicht mehr.
Ich frage jetzt mal persönlich einfach, bist du glücklich mit dieser Entwicklung deiner Rolle? Also frage ich deshalb, nicht weil ich jetzt challenge will, aber bei mir in meiner vorletzten Firma war es halt auch so dann irgendwie bei 50 Mitarbeitern. Ja, da bist du dann einfach super weit weg vom Produkt. Ich war halt immer total tief drin im Produkt. Ich wollte einfach da die geilsten Events machen und ich habe es geliebt. Und auf einmal machst du nur noch irgendwie Mitarbeitergespräche, irgendwelche Progress-Charts, irgendwie auf High-Level auswerten. Recruiting ist ganz wichtig und so. Ne? Es gibt einfach, was sagst du, ganz viele organisatorische Themen, damit so eine Firma halt läuft, ja. Und dann kommt die Betriebsprüfung und dann kommt dies, das. Und irgendwie muss man sich ja dann um sowas halt kümmern. Und dann man hat das Gefühl, okay, das ist ja eigentlich, 80% der Themen machen gar nicht mehr so viel Spaß. Ja? Irgendwie müssen halt gemacht werden. Aber das ist eigentlich nicht so geil. Also so war es bei mir, deswegen war ich dann auch immer okay damit, irgendwie wieder was anderes zu machen. Und andere Founder ziehen es ja durch von 0 bis irgendwie 14.000 Mitarbeiter. Da musst du ja auch immer wieder dich verändern. Wie war da deine persönliche Erfahrung so mit diesen Rollenwechseln?
Super spannende Frage. Also das merke ich selbst auch, dass da einfach viele Themen rankommen, die nicht so viel Spaß machen. Wir versuchen gerade oder sind da jetzt gerade so in dem Shift hin, dass wir da auch versuchen, diese Themen auszulagern, dass wir eben so organisatorische Rollen einführen, dass wir da Mitarbeiter anstellen, die gerade diesen ja für mich jetzt nicht so spannenden Teil irgendwo abnehmen können. Also Buchhaltung zum Beispiel haben wir viel ausgelagert. Das sind einfach Themen, klar, die müssen irgendwo gemacht werden, wie du sagst, aber die machen mir als Informatiker oder als Produkt interessiert auch gar nicht viel Spaß. Wir haben eben das Glück, sage ich mal noch, dass wir da zumindest zu zweit als Founder sind. Der Thomas übernimmt diesen Produktpart hängt also sehr, sehr tief noch mit drin. Das tut dem ganzen Produkt auch gut, dass wir da nah dran sind. Wie du sagst, man hängt da einfach stark drin, kennt sich da auch jetzt eben über die Jahre auch wirklich aus. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass wir da dranbleiben. Und wir wollen eigentlich eher versuchen, gerade diese anderen Themen, also auch Recruiting und sowas, weiter abzugeben, weil es da einfach Leute gibt, die das besser können. Und das müssen wir nicht unbedingt machen. Also ich würde mir grundsätzlich schon wünschen, da auch weiterhin an dem Produkt dran zu bleiben. Wir haben jetzt gar nicht den Plan, jetzt gibt es gerade von 14.000 Mitarbeitern gesprochen, das sehe ich gar nicht, aber selbst so eine Größenordnung von 500 bis 1.000 sehe ich da eigentlich gar nicht, die möchte ich da gar nicht unbedingt erreichen, weil ich glaube, dann rutscht man noch weiter weg und hat da überhaupt keinen Kontakt mehr zu dem Produkt, zu den Kunden und das ist mir irgendwo auch wichtig, dass wir da ja authentisch bleiben und an den Kunden auch dranbleiben können.
Ja, ist mir jetzt so durch den Kopf gegangen. Es gibt ja immer wieder, also ich meine, Mark Zuckerberg irgendwie bei Facebook ist halt durch alle Level durchgegangen und irgendwie geblieben, ne? Das ist so ein klassisches Beispiel. OpenAI hat jetzt eine krasse Wachstumsphase hinter sich. Ich habe gestern einen Podcast gehört mit Neurorobotics, irgendwie so ein Mensch, der irgendwie vor 5 Jahren eine Roboterfirma gebaut hat, die jetzt irgendwie 1 Milliarde Auftragsvolumen hat und 1200 Mitarbeiter. Das ist dann auch crazy. Ja, und der erzählt im Podcast dann ganz, ganz entspannt, dass sie halt einfach nur die geilsten Roboter der Welt bauen und der Rest passiert von alleine. Aber wissen wir dann auch, dass es nicht alles von alleine passiert und dass es einfach ein richtig dickes Brett ist, das alleine irgendwie das Schiff irgendwie ans Laufen, am Laufen zu halten. Ja. Aber gut, finde ich auch gut. Ich finde es auch total fair. Das sind ja, glaube ich, das ist ja auch oft so irgendwie, wenn man sagt, okay, ich bin eng dran und das ist Bootstrap und das ist 100% meins, dann wächst es vielleicht nicht so schnell, erobert vielleicht auch nicht die ganze Welt, aber dominiert dann halt einfach eine Nische, die man sehr gut kontrollieren kann, die man sehr gut versteht und in der man dann halt einfach der Beste ist. Und ich finde, das ist auch ein total valider Weg, ja, für Unternehmertum und einfach gute Firmen aufbauen. Finde ich super. Gibt es irgendwie so einen Rat, den du auf deiner Reise mal bekommen hast, so der beste Rat, der dir gegeben wurde von jemand anders auf deinem Weg?
Ja, tatsächlich kommt das oder so ein bisschen zu dem, was ich vorhin auch schon gesagt habe, dass man diesen Fokus nicht verlieren sollte. Also wir haben immer mal wieder überlegt, irgendwie noch andere Sachen zu machen oder ja, einfach uns da, auch wie ich anfangs gesagt habe, irgendwie auf die ganze Welt zu stürzen. Und zwischendurch haben wir sogar mal überlegt, noch ein zweites Produkt irgendwie aufzubauen, weil wir einfach Bock hatten, irgendwie was Neues zu starten. Und
Accounting-Software, um die Scheiße loszuwerden. Ja, genau.
Ja, so ungefähr.
Wie macht der ITler Informatik? Er baut eine Accounting-Software.
Man will da genau einfach nochmal was programmieren. Und genau, ja, da haben wir auch gedacht, Mensch, das können wir doch auch noch eben programmieren oder sowas. Aber das ist tatsächlich so das Ding, wo ich dann auch von einem Geschäftspartner oder so, der dann gesagt hat, nee, dann fokussiere dich lieber auf diese eine Sache, mach diese eine Sache richtig gut und renn da nicht irgendwie allen möglichen Sachen hinterher. Und das sieht oft dann erstmal einfach aus oder dass man dann Kleinigkeit noch irgendwie nebenbei machen kann, aber in der Regel hängt da dann so viel hinten dran und das funktioniert einfach nicht so. Also ich glaube, man muss da diesen Fokus haben, dass man wirklich eine Sache wirklich richtig gut macht und da dran bleibt. Und das haben wir zum einen eben bei diesem Shift gemerkt von Agenturgeschäft und Clockadoo zu nur dem einen und andersrum eben auch, dass man gesagt hat, okay, wir haben jetzt eben auch diese Nische hier. Wir haben bewusst jetzt auch nochmal gesagt, dass wir uns eben auf diese professionellen Dienstleister fokussieren wollen, auf diese Agenturen, auf die Beratungen, auf die Architekten, Ingenieure und so weiter und da auch gar nicht voll in die Breite gehen wollen. Also wir haben immer wieder auch Anfragen von Firmen, die da einfach nicht in unsere Zielgruppe passen. Und ich glaube, da muss man auch einfach bewusst mal Nein sagen können und sagen, nee, ich baue jetzt nicht diese eine Lösung dann noch ein oder baue dir das Produkt so um, nur weil du das gerade brauchst und vielleicht wäre es jetzt gerade ein Riesenauftrag. Aber letztendlich passt das eigentlich gar nicht zu unserer Zielrichtung. Und ja, also als Rat bewusst auch mal Nein sagen und Sachen vielleicht auch mal sein lassen.
Ja, das ist witzig. Also witzig, wie häufig das eigentlich am Ende wiederkommt. Das klingt ja dann doch immer wieder einfach, aber ich glaube, die Häufigkeit, wie dann irgendwie Founder immer zu der Erkenntnis kommen, dass einfach manchmal, also einfach total wichtig ist, um mal Komplexität zu vermeiden, die dann hinterher einen irgendwie überrollt oder einholt. Ja, ich glaube, es liegt einfach ein bisschen daran, dass so, gerade als Erstfounder oder beim ersten Mal Founding ist man ja einfach kontinuierlich mit Aufgaben beschäftigt, die man eigentlich noch nicht vorher gelernt hat. So, man muss ja ständig Sachen machen, die man eigentlich nicht kann. Und ich glaube, dass das alleine hilft dann schon, wenn man sich da auf ein paar konzentriert und die dann halt richtig, richtig lernen. Aber ja, haben wir verstanden. Und jetzt seid ihr da, wo ihr seid. Das haben wir eingeordnet. Wir sind in der Januarfolge, deswegen dachte ich, ist auch ganz gut, mal so einen Ausblick zu machen. Wo steht denn Clockadoo am Ende des Jahres?
Ja, also wir wollen auf jeden Fall da weiter wachsen. Ich denke, wir haben da ganz guten Kundenzuwachs. Gerade im Januar ist das spannend. Ich weiß nicht, ob das wirklich überall im SaaS-Bereich so ist, aber für uns in der Branche ist der Januar einfach irre stark, weil da ganz viele sagen, okay, dieses Jahr starte ich jetzt mit einer vernünftigen Zeiterfassung durch. Ich räume da mein Toolset auf und daher geht's sehr, sehr gut los. Und ja, wir wollen da auf jeden Fall so weitermachen, werden da, ich denke, einige tausend Kunden dieses Jahr wieder neue dazu gewinnen, haben auch vor, einige neue Mitarbeiter anzustellen, den Bereich einfach ausbauen. Also von daher, ich denke, da werden wir so bei 45 vielleicht in das Jahres landen, also 10 noch dazu. Das klingt nach diesen Größenordnungen, die wir gerade hatten, vielleicht sehr bodenständig, aber genau so wollen wir einfach wachsen und sagen, okay, wir suchen uns die neuen Mitarbeiter auch ganz gezielt aus, wollen ja eben auch einen Perfect Fit haben und nicht irgendwen dazu nehmen, nur damit wir irgendwelche Zahlen erfüllen. Da sind wir zum Glück auch völlig frei von. Wir haben da eben keine Investoren hinterher, denen wir irgendwas liefern müssen, wo wir irgendwelche Zahlen erfüllen müssen. Von daher gehen wir ja, da im Zweifel auch so vor, wie wir es gerne machen wollen.
Wenn man da sehr, sehr selektiv eine Firmenkultur aufbauen will, dann kann man auch nicht irgendwie Vollgas breit irgendwie heiren. Ja, ist, glaube ich, ganz schwierig. Irgendwie, das muss man dann hinterher reinziehen oder ihr baut es halt jetzt einfach organisch auf und dann sind ja auch 10 auf 35, ist ja auch nicht wenig, ist ja fast ein Drittel, was nochmal dazukommt.
Genau, als Challenge eigentlich, dass wir da einige neue Bereiche auch ausbauen wollen und also wir haben, wie gesagt, bisher sehr, sehr viele Softwareentwickler damit drin, wo wir auch ja irgendwo wissen, wie wir die hiren können, wo wir darauf achten müssen und sobald man da jetzt ein bisschen breiter geht, sei es im HR-Recruiting-Bereich als auch im Produktbereich wird es einfach schwieriger, da dann genau die richtigen Leute zu finden.
Und basierend jetzt auf deiner persönlichen Erfahrung und was du dir so anschaust im Markt, was sind deine 2, 3 größten Hypothesen für 2026? Ist SaaS tot? Irgendwie ist AI-Blase jetzt dran zu platzen? Also wahrscheinlich hast du ein paar spezifischere Gedanken, aber was sind so die Themen, mit denen du dich gerade beschäftigst und wo du darauf achten wirst?
Also SaaS ist ganz sicher nicht tot. Ich glaube, das ist gar nicht mal so richtig in Frage gestellt, dass das einfach das Ding ist und da fühlen wir uns auch pudelwohl und das wird auch so weitergehen. Ich denke, dass AI auf jeden Fall dieses Jahr noch eine große Rolle spielen wird. Wahrscheinlich wirklich mit viel Ernüchterung auch mit drin, dass die Firmen einfach merken, wo können wir das einsetzen. Aber es vielleicht einfach gezielter und gewinnbringender einsetzen. Also ich hoffe so ein bisschen, also sowohl für uns als auch aber auch für Tools, die wir nutzen, dass AI da wirklich einen Mehrwert bringt und nicht nur dieses Buzzword ist, wie es jetzt vielleicht im letzten Jahr einfach ganz stark war.
Okay. Und ja, dann bevor ich dich gleich zu deiner Lieblings-Dinner-Location in Unna befrage, vielleicht die Abschlussfrage, gibt es irgendwelche Themen, über die wir hätten sprechen sollen, über die wir jetzt noch nicht gesprochen haben?
Nee, ich glaube, da sind wir jetzt wirklich einmal rundherum. Also haben ja viel zu erzählen jetzt nach den 15 Jahren, aber ich glaube, das hast du ganz gut rausgekitzelt. Und ich glaube, da haben wir alles angesprochen.
Finde ich gut. Also ihr seid am Wachsen, ihr macht das, was ihr macht, gut und deswegen macht ihr es weiter. Irgendwie, wenn jemand Interesse hat, arbeitet ihr remote oder alle in Unna?
Nicht remote, tatsächlich haben wir beim zweiten Standort, okay, das wäre dann vielleicht ein Thema, was wir noch nicht angesprochen haben. Der Thomas, der zweite Gründer, ist vor vielen Jahren mittlerweile nach Bayern gezogen, nach Fürth bei Nürnberg und hat einen zweiten Standort aufgebaut und da haben wir eben unsere Mitarbeiter aufgeteilt, also Hauptstandort ist in Unna, aber mittlerweile sind auch knapp 10, glaube ich, in Fürth. Wir arbeiten halb remote, also das heißt, Homeoffice-Möglichkeit ist da, möchten aber einfach von jedem auch, dass er die Hälfte der Zeit ungefähr im Office verbringt, um diese Firmenkultur eben auch voranzubringen. Wir haben gemerkt, dass die Zusammenarbeit vor Ort einfach irre wichtig ist, wie es ja viele Firmen mittlerweile auch machen, dass sie sagen, okay, wir holen die Leute zurück. Wir haben das mehr oder weniger immer gesagt, dass wir das schon haben wollen und nicht so eine gesichtslose, völlig verteilte Firma sind. Das klappt bei vielen vielleicht auch, aber wir haben bewusst gesagt, wir möchten die Leute auch sehen und untereinander einfach kreativ sein.
Ja, okay. Aber ja, das heißt irgendwie, wer Bock hat auf Glockedu und in Unna oder Fürth in der Nähe ist, da gibt es 10 Arbeitsplätze, die perspektivisch auf den Markt kommen. Und genau. Ansonsten den neuen OMR Reviews Report mal durchlesen und gucken, wie er da abschneidet. Das ist mal so als Ausblick. Aber ja, mega Story. Bootstrapped, irgendwie 15 Jahre, 7 Jahre lang ganz ruhig aufgebaut, dann voll reingegangen, jetzt halt irgendwie mit 35 Leuten irgendwie eine ganz charmante Story. Finde ich super, dass du die jetzt hier mit uns in der Community geteilt hast. Als letztes machen wir so eine Off-Topic-Frage. Wir sammeln nämlich die besten kulinarischen Tipps weltweit, haben eine riesen Liste aufgebaut. Gibt es irgend so ein Loch, wo du sagst, das kennt keiner, aber da gibt es das beste Essen in Unna. Und wenn man in der Nähe ist, sollte man den Abstecher mal wagen.
Ja, auf jeden Fall. Also Unna kennen wahrscheinlich die wenigsten oder vielleicht nur vom Vorbeifahren. Wenn man hier ist, kann ich das Akropolis in Unna auf jeden Fall empfehlen. Das ist tatsächlich auch ein sehr bodenständiges, authentisches, griechisches Restaurant, was noch länger als wir am Markt ist. Seit 35 Jahren sind jetzt in zweiter Generation da. Ich seit über 20 Jahren da schon Gast und da fühle ich mich einfach sehr, sehr wohl und bin halt mal wieder gern. Und ich glaube, da würde sich der ein oder andere Zuhörer auch wohlfühlen.
Wenn schon der Grieche Zero Churn hat, ja, und dann die Softwarebuden, das scheint ein guter Hotspot da bei euch zu sein. Da müssen wir vielleicht auch noch einiges von lernen. Ganz vielen Dank, Moritz, dass wir da in eure Story einen Einblick nehmen durften. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg für dieses Jahr und die Zukunft. Und hoffe, wir laufen uns demnächst mal wieder persönlich über den Weg.
Bestimmt. Dir auf jeden Fall vielen Dank, dass ich da sein durfte und bis bald.